Heute soll es um das Gebot zum Schutz des Lebens gehen. Also das sechste Gebot, du sollst nicht töten. Das Leben wird geschützt durch das Verbot, dass kein Mensch morden darf. Ja, wir sind ja bei dieser Reihe hier, wo ich über die Gebote predige, ja, und das wollen wir jetzt heute hier fortsetzen. Seitdem der Mensch in Sünde gefallen ist, ist in ihm etwas Raubtierhaftes, ein unheimlicher Zerstörungswille, der sich gegen seine Mitmenschen richtet. Bedenke, dass nach dem Sündenfall durch Adam und Eva, was war danach gleich die erste Sünde, die dokumentiert ist? Der Brudermord von Kain an Abel. Also sehen wir, dass das sechste Gebot ein Schutzwall ist für die Menschen. In 2. Mose 20, Vers 13, beziehungsweise genauso in 5. Mose 5, Vers 17, heißt es einfach, du sollst nicht töten. Moderne Übersetzungen, die Gute Nachricht, Neue Genfer und NEU, die schreiben hier, du sollst nicht morden. Hier geht es eigentlich um das Morden. Aber wir möchten gleich das noch näher differenzieren. In Matthäus 5, Vers 21 im Neuen Testament, da wird es nochmal bestätigt. Da heißt es, ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Oder auch der Jakobusbrief schreibt das in Kapitel 2, Vers 11. Denn derselbe, der gesagt hat, du sollst nicht die Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst keinen Mord begehen. Bei jedem einzelnen Verstoß gegen ein Gebot verstößt du also gegen das Gesetz, das als Ganzes. Du kannst einen Mord nicht damit aufwiegen, dass du keinen Ehebruch begehst. Also verstehen wir? Wenn ich sage, auf der einen Seite, ich habe noch nie die Ehe gebrochen, aber gut, das bin ich doch gut, aber mein Nachbar, den kann man doch mal beseitigen. Der war ja schließlich so böse zu mir. Merken wir, dass verneint auch genauso wie das Alte Testament, auch das Neue Testament, dass das nicht in unseren Gedanken sein soll. Also wir sehen, dass auch das Neue Testament bestätigt, hier die Gültigkeit des sechsten Gebotes. Wie begründet nun Gott sein Gebot? Gott sagt, dass der Mensch, dass jeder Mensch sein Ebenbild ist. Wir sind Gottes Ebenbild. So heißt es schon in 1. Mose 9, Vers 6, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll um des Menschen willen vergossen werden. Denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Also bedenke, wenn du jemanden umbringst, dann zerstörst du ein Stück von dem Bild Gottes. Also das ist keine Kleinigkeit. Wer tötet, beschädigt Gottes Ebenbild. Morden ist das Eingreifen in das Recht Gottes. Es wird als Tat gegen Gott beschrieben. Gott alleine hat das Recht, die Strafe der Sünde, den Tod herbeizuführen. Die Lebenszeit ist Gnadenzeit. Gott als Erlöser bestimmt alleine die Lebensdauer, die Zeit der Gnade. Gott, der Herr, kann Gewalt über das Leben übertragen. Dann ist Töten nicht Mord, sondern göttlicher Auftrag. So wie das Schwert der Obrigkeit. Ich möchte einen kurzen Exkurs machen zum Thema Töten von Tieren. Nun gibt es manche, die behaupten, dass mit dem Gebot auch das Töten von Tieren verboten sei. Stimmt das? Jetzt die armen Fleischer, hm? Nein, muss man ganz deutlich sagen, nein. Das AT kennt mehrere Worte für töten. Zwei dieser Wörter wird gebraucht für das Töten von Tieren. Einmal das Schlachten von Tieren wird an keiner Stelle mit Mord oder Totschlag genannt. Tiere werden geschächtet, so im Hebräischen Sahat, oder ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, ja. Also da, wenn dieses Wort verwendet wird, dann geht es eigentlich um das Töten von Opfertieren, ja, von dem Schächten und von dem Schlachten der Opfertiere. Handelt es sich aber allgemein um das Schlachten, wird das Wort Tapa verwendet. Also da sehen wir im Hebräischen, wird das schon genau unterschieden. Und noch etwas. Interessant ist es auch, dass an der Stelle, wo von dem Verbot, dem Töten von Menschen die Rede ist, aber zugleich auch das Essen von Tieren erlaubt wird. Genau in diesem Zusammenhang. Das ist nämlich in dem Bund, den Gott dem Noah mitgab. In 1. Mose 9, Vers 3 heißt es, alles, was sich regt und lebt, das sei eure Speise. Wie das grüne Kraut habe ich euch alles gegeben. Und dann nur 3 Verse weiter kommt das, was ich schon eben zitiert habe, wer Menschenblut vergießt. Also, der Mensch sollte nur das Fleisch essen, aber nicht mit seiner Seele, also mit seinem Blut. Es sollte ausgeblutet sein. Ja? Das waren so die Voraussetzungen. Aber sonst sind die Tiere für den Menschen zur Nahrung gegeben. Ja? Also es gibt, möchte ich nochmal zusammenfassen, kein biblisches Verbot, dass Tiere nicht getötet werden sollen, um sie dann zu essen. Wir sollen zwar Tiere nicht quälen, aber generell ist uns Fleischnahrung von Gott gegeben. Vegetarismus und Veganismus kann mit der Bibel nicht begründet werden. Soweit dazu. Aber wir wollen jetzt gucken, was sagt jetzt dieses 6. Gebot wirklich aus? Ja? Wen meint es? Was meint es? Mord ist ein Vergehen gegen Gottes Gebot. Beim Töten von Menschen muss man im Einzelfall jedoch zwischen Mord und Totschlag unterscheiden. Auch die Selbsttötung ist auch ein Unrecht gegenüber Gott. Denn das Leben zu beenden ist allein Gottes Sache, wie wir schon eben festgestellt haben. Ich denke allerdings, sollten wir hier nicht zu schnell verurteilen. Manchmal werden Menschen auch durch andere in so eine Verzweiflungstat getrieben. Ich möchte jetzt nochmal unterscheiden zwischen so 5 Möglichkeiten oder 5 verschiedenen Arten, was es so gibt. Mord einmal aus Leidenschaft, dann ein heimtückisches Morden eines persönlichen Gegners, dann ein Austilgen sogenannter lebensunwertes Leben oder ein leichtfertiges Morden. Oder 5. ein eigenmächtiges Umbringen eines Schuldigen. Wollen wir mal das nochmal differenzierter sehen, was damit gemeint ist. Also das Erste, Mord aus Leidenschaft, das ist so ziemlich grausam. Ja? Der Prophet Hosea, der im Jahr 750 vor Christus in Israel lebte, er ermahnte die Israeliten mit einer Erinnerung an die Schandtat zu Gibea. Was geschah da in Gibea? Diese Schandtat von Gibea bewirkte einen Bürgerkrieg, der fast zu der Auslöschung des Stammes Benjamin führte. Und zwar in der Richterzeit war das 1200 vor Christus ungefähr. Also daran erinnert der Prophet Hosea seine Volk in Israel und er sagt, begeht nicht die gleiche Schandtat wie die damals in Gibea. Was war denn damals geschehen? In Gibea kam es zu einer Gruppenvergewaltigung einer Nebenfrau eines Wanderers. Als dieser Wanderer friedlich in der Stadt in Gibea war, die Benjamin gehörte, da wollte er übernachten. Da haben die Leute rangeklopft, gib uns, komm heraus. Und irgendwie hatte dann seine Frau ihn überlassen. Dann haben sie die vergewaltigt bis zum Morgen und am Morgen war sie tot. Die Frau lag am frühen Morgen tot auf der Schwelle des Hauses. Und nach dieser schrecklichen, grausamen Tat, die in Israel geschah, hatte dann dieser Wanderer seine Frau in 12 Teile zerlegt, die ja schon tot war, und dann ins ganze Land verteilt und gesagt, guck mal, was da geschehen ist. Und darauf entstand dann mächtiger Kampf oder Kampfstreit gegen Gibea und gegen die Benjaminiter. An diese Schandtat erinnert der Prophet Hosea, der wie gesagt 500 Jahre später lebt in Israel. Da heißt es in Hosea 9, Vers 9, in tiefer Verderbnis sind sie versunken, wie vor Zeiten in Gibea. Er wird an ihre Missetat gedenken, ihre Sünden wird er strafen. Und in Hosea 10, Vers 9, ihr ladet Schuld auf euch, seit der Zeit von Gibea, seit damals habt ihr euch nicht geändert, wird nicht wie in Gibea der Krieg über dieses rebellische Volk kommen? Also hier prangert der Prophet Hosea das Verhalten in seiner Zeit, vergleicht er mit dem Verhalten, was 500 Jahre zuvor in Gibea geschah. Und er sagt, ihr seid genauso, ihr begeht und ihr fordert Gott heraus. Ja. Also da sehen wir, die Bibel verschweigt auch solche Grausamkeiten nicht. Aber sie beschreibt das nicht beschönigen, sondern sie beschreibt das so, wie es geschehen ist. Und beschreibt, dass Gott das nicht will. Ja? Dass das Gott ein Greuel ist. Demgegenüber gibt es eine andere Religion, da sieht das komplett anders aus. Ich denke, ihr wisst, welche ich meine. Ja? Mord aus Leidenschaft ist von Gott verboten. Ja? Es gibt da noch, oder noch das Zweite, ein heimtückisches Morden eines persönlichen Gegners. Ein heimtückisch Beseitigen eines persönlichen Gegners ist genauso auch Mord. Hierbei ist es egal, ob das indirekt oder direkt ist. Ja? Auf welchem Weg das geschieht. Das beste Beispiel in der Bibel ist David, als er den Uriah umbringt. Kein Israelit hat den Uriah umgebracht. Aber David hat dafür gesorgt, dass der Schutz von anderen israelitischen Soldaten ihm genommen wurde und deswegen starb dieser Uriah. Aber da sehen wir, Gott hat auch diesen indirekten Mord gesehen. Wir wissen das. Dann schickt er den Prophet Nathan zu David, 2. Samuel 11. Also an Gott geht nichts vorbei, auch wenn das so ein heimlicher, vertuschter Mord ist. Das kommt alles vor Gott. Bei David sehen wir, er hat an Buße getan. Es gibt noch einen verwerflichen Justizmord in der Bibel. 1. König 21. Und zwar durch den König Ahab und die Isebel. Die wollten den Weinberg von Naboth haben. Der wollte sie aber ihnen nicht verkaufen. Ne? Und dann haben die falsche Zeugen aufkommen lassen, haben falsche Gerüchte über den Naboth erzählt. Dann hat sich die ganze Stadt darüber aufgeregt und dann haben sie ihn umgebracht. Heimtückisch. Angeklagt und dann öffentlich umbringen lassen, um den zu beseitigen. Aber Gott ließ sich nicht spotten. Und Ahab und Isebel, die kamen auch um. Also so ein heimtückisches Morden ist nicht gestattet, auf keinen Fall. Aber dann sehen wir auch das dritte, Austilgen sogenannten lebensunwertes Leben. Wer Elende und Armen, Witwen, Waisen, Fremdlinge tötet, ist ein Mörder. Es gibt in der Bibel kein lebensunwertes Leben. In Hiob 24, Vers 14, da steht auch ein interessanter Satz. Bei Tagesanbruch steht der Mörder auf, um den Elenden und Armen umzubringen. In der Nacht aber ist er wie ein Dieb. Ja. Also um den Elenden und Armen umzubringen. Der Abschaum, der auf der Straße ist, die keiner braucht. Vieles doch manchen leicht auch, dann beseitigen wir die. Ja. Aber das ist nicht Gott, von Gott gestattet. Das ist verboten. Ne? Auch die Armen und die Fremdlinge und die sich nicht wehren können, sind im Bilde Gottes, sind ein Ebenbild Gottes. Ne? Oder Psalm 94, Vers 6, da heißt es ebenso, Witwen und Fremdlinge erwürgen sie und ermorden Waisen. Und dann sagen sie, der Herr sieht es nicht. Und der Gott Jakobs achtet nicht darauf. Da beklagt das, dieses Verhalten der Psalmist. Der römische Schriftsteller Tacitius, der 55 bis 120 nach Christus lebte, der schrieb Folgendes. Für die Juden ist ein Verbrechen, irgendein Kind zu töten. Das ist für die Juden ist es ein Verbrechen, irgendein Kind zu töten. Das sagt dieser römische Schriftsteller. Und wenn wir in der Geschichte sehen, dann zeigt es, dass die Christen es waren, die sich um Kranke, um Sterbende gekümmert haben. Die Entstehung von Krankenhäusern sind auf Christen zurückzuführen. Das Kümmern um Behinderte machten Christen. Ja. Wer setzte sich für das Leben ein? Und heute? Der größte Massenmord in unserem Land sind die Abtreibungen. In unserem Gesetz ist zwar in Paragraph 218 es eigentlich verboten, abzutreiben, aber es kann unter bestimmten Voraussetzungen wird nicht geahndet. Und im Prinzip ist es aufgehoben, dass es einfach gemacht wird, ja. Jedes Jahr werden in Deutschland 100.000 bis 200.000 ungeborene Kinder ermordet. Das ist schlimm. Ne? Und nicht nur in Deutschland, auch weltweit, wie viele Millionen da schon gestorben sind. Was sagt Psalm 139, Vers 16? Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in deinem Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als sie noch keiner von ihnen war. Also wir sehen, dass von der Bibel her individuelles Leben eines Menschen geschieht mit der Befruchtung. Es steht nicht in unserer Freiheit, die Verwirklichung deines Kindes dieses Kindes eigenmächtig zu zerstören. Wenn Frauen heute sagen, mein Bauch gehört mir, und das Kind in deinem Leib sagt das, mein Gebauch gehört auch mir. Also was ist das für ein egoistisches Verhalten? Früher, man weiß das in den umliegenden Kulturen um Israel, gerade hier von den Moabitern, da wurden oft Kleinstkinder geopfert ihren Göttern. Und in wie vielen Kulturen ist das? Oder auch in manchen eingeborenen Stämmen, wie sie ihre Kinder umbringen. Ja? Also Mord, Totschlag ist nie im Sinne Gottes. Euthanasie ist genauso verkehrt. Wenn heute immer mehr dahin getrieben werden, jetzt gerade in Holland oder so, ist es, glaube ich, sehr liberal inzwischen schon, Sterbehilfe zu geben, dass die Leute schon früher sterben. Wie viel werden Alte darauf genötigt? Ach, ich falle nur noch zur Last. Wer die Kinder nicht schont, wird irgendwann auch die Alten nicht schonen. Alles das, was der Wirtschaft nicht dient, muss beseitigt werden. Deswegen lade ich an der Stelle nochmal ein, in 2 Wochen mit nach Berlin zu kommen, zum Marsch für das Leben. Da müssen wir auch eine Stimme erheben für das Unrecht, was in unserem Land geschieht. Und wir sehen, Herr, von der Geschichte, wenn ein Volk sich dermaßen versündigt, dann wird es gerichtsreif. Das war Austilgen von sogenannten unwertem Leben. Das ist genauso verboten. Dann gibt es das vierte. Noch die Frage eines leichtfertigen Mordes. Was meinen wir damit? Die Gefährdung eines Menschen durch Leichtsinnigkeit kann auch als Mord eingestuft werden. Wenn ich jetzt mit meinem Auto mit 100 Stundenkilometer durch eine Fußgängerzone rase, ja, ich habe ja nur meinen Spaß dabei, ja, oder durch einen Ort, ja, das ist ganz gefährlich, das ist auch Mord, da jemand umkommt. Ja. Zur Zeit der Bibel, da gab es ja, wie gesagt, noch keine Autos, ja. Also ist es durchaus auch richtig, auch sich an Straßenverkehrsordnung zu halten, die schon ihre Gründe haben, dass man bei der roten Ampel auch anhält und nicht drüber fährt, um die anderen nicht zu gefährden. Ne? Aber in der Bibel gibt es auch einen interessanten Vers. Und zwar in 5. Mose 22, Vers 8, da heißt es, wenn du ein neues Haus baust, so mache ein Geländer um dein Dach herum, damit du nicht Blutschuld auf dein Haus lädst, falls jemand von ihm herunterfällt. Also hier sind Sicherheitsvorkehrungen damit gemeint. Ja, wenn wir bauen oder wenn, ja, dass wir nicht nachlässig sind und durch unsere Nachlässigkeit die auch jemand zu Schaden kommt. Ja. Ja. Also wir sollen umsichtig sein und Gefahren erkennen, damit jemand anderes nicht zu Tode kommt. Ja. Das ist ein leichtfertiges Morden. Ja. Also das sollen wir nicht. Da sollen wir darauf achten, auch das einzusetzen, was den anderen schützt. Ja, und als letztes noch ein eigenmächtiges Umbringen eines Schuldiggewordenen. Kain wurde zum Beispiel von Gott als schuldig überführt. Dennoch machte Gott ein Zeichen an ihn, dass nicht jeder an ihm Blutrache ausüben sollte. In Israel galt, wer jemand umbringt, der soll des Todes sterben. Und zwar in 2. Mose 21, Vers 12 bis 14, da heißt es, wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, der soll des Todes sterben. Hat er ihm aber nicht nachgestellt, sondern hat Gott es seiner Hand widerfahren lassen, so will ich dir einen Ort bestimmen, wohin er fliehen kann. Wenn aber jemand an seinen Nächsten frevelt und ihn mit Hinterlist umbringt, so sollst du ihn von meinem Altar wegreißen, dass man ihn töte. Aber es gibt in den Gesetzen Moses auch eine genaue Beschreibung, wie Gericht geführt werden sollte. Es musste genau untersucht werden, ob es eben sich um einen Totschlag, der aus Versehen passierte, handelt, oder ob es vorsätzlicher Mord war. Das wurde in Israel genau untersucht. In 4. Mose 35, da sehen wir die Leviten, also das ist ja der eine Stamm Israel, die Leviten, die bekamen kein Land zugewiesen, sondern sie waren in verschiedenen Städten, die sie bekamen, über ganz Israel verteilt. Aus den Leviten waren ja dann auch eine bestimmte Klasse, das waren dann die Priester, die dann nur den Tempeldienst versahen. Ne? Aber das waren ja auch vom Stamm Levi. Also dieser Stamm war ausgesondert von Gott. Sie waren abgesondert, dem Herrn zu dienen. Das Volk Israel zu unterweisen und bereiteten auch die Sachen vor für den alltäglichen Opferdienst. Ja, und die Leviten, unter den Leviten, unter den Städten der Leviten, so, sollte es nachher 6 Städte geben, ausgewählt werden, die als Freistädte dienen sollten. Was sind Freistädte? Ich erkläre es gleich. Also sollten 3 Städte im Ostjordanland, das hatte schon Mose eingeführt, und zwar die Stadt Bezer im Stamm Ruben, dann Ramoth im Stamm Gilead und Golan im Stamm Manasse. Die waren im Ostjordanland, die eingerichtet wurden als Freistädte, die den Leviten gehörten, aber die speziell Freistädte waren. Und dann im Westjordanland waren es wiederum 3 Städte unter Josua dann eingeführt, Kedesch im Stamm Naphtali, Sichem in Ephraim und Hebron in Juda. Wenn ihr, ich habe jetzt leider keine Karte da, aber wenn ihr die auf der Israel-Karte die Städte anguckt, dann sieht man, dass die Städte alle ganz geografisch gleichmäßig verteilt waren über das ganze Land Israel. Und was war da hier, was war dieses Besondere an diesen Freistädten? Nämlich wenn jemand einen Totschlag oder durch jemand umgekommen ist, da hatte Gott angeordnet, dass diese Person auf dem schnellsten Weg oder in die Freistätte fliehen kann, damit er vom Bluträcher nicht ermordet werden wird. Also Gott hatte ihnen Freistädte gegeben, in denen sie Zuflucht finden konnten. Und in diesen Freistädten wurde dann, wenn sie dort angekommen waren, dann genau Gericht gehalten über die Sachlage. War das nun ein vorsätzlicher Mord oder war das nur ein Totschlag? Ja? Wenn es tatsächlich ein vorsätzlicher Mord war, dann war er auch schon gleich des Todes schuldig. War es nur ein Totschlag, dann durfte er weiter leben bleiben an diesem Ort. Es wurde sogar beschrieben, dass die Wege dorthin gut im Stand gehalten werden mussten, um ein schnelles Fliehen an diesem Ort zu ermöglichen. Die Bibel unterscheidet aber auch noch, wer aus Notwehr einen Angreifer tötet, der mordet nicht. Ja, Notwehr ist der Einsatz von Gewalt gegen lebensbedrohliche Gewalt. Bei einem Tötungs- oder Vergewaltigungsversuch ist es durchaus gerechtfertigt, den auch zu erschießen. Ja? Ja. Jeder Mensch hat ein Recht auf leibliches Leben. Ja? Unser Leib ist nicht gegeben, uns opfern zu lassen auf diese Art und Weise. Ja? So, wenn du die Möglichkeit hast, ein Verbrechen ungeschehen zu machen, dann ist es auch das Recht, da einzugreifen. Ja? Dann so handelt es, dass es dann legitim aus Notwehr. Deswegen schätzen wir auch den Dienst der Polizei, wenn sie für Recht in diesem Land sorgt. Und wenn die Kinderschänder oder Vergewaltiger festgenommen werden, ja, das ist dem widerspricht nicht das Gebot, du sollst nicht töten. Ja. Das ist sogar ein Schutz. Die Todesstrafe war in Israel für Mörder geboten. Übrigens ist ja jetzt gerade vor kurzem mal wieder diskutiert worden, ob in Israel Terroristen die Todesstrafe bekommen könnten. Es ist durchaus zu rechtfertigen. Wenn man jetzt sieht, dass die in den Erfahrungen, dass die Terroristen, die palästinensischen Terroristen, die nachweislich viele Israelis umgebracht haben, dann nachher in den Gefängnissen von Israel dann frei erpresst werden, damit sie dann im nächsten Zug die nächsten Anschläge gegen Israelis machen. Also aus diesem Hintergrund kann man das durchaus nachvollziehen. Allerdings müssen wir auch sehen, ein Staat, der die Todesstrafe erlaubt, hat auch eine Gefahr, dass Justizmorde verübt werden. Das ist eben die andere Seite. Ja. Wenn in unrechtmäßiger Weise Menschen inhaftiert sind, kann das jedoch noch rückgängig gemacht werden. Aber wenn unrechtmäßiger Weise jemand Falsches die Todesstrafe bekommt, dann ist das nicht mehr rückgängig machbar. Deswegen ist das so ein heikles Thema mit der Todesstrafe. Aber wir müssen festhalten, dass in der Bibel es schon so war, dass es wirklich versucht wurde, eine gerechte Rechtsprechung zu machen, dass das dann, um das genau zu prüfen, schuldig oder unschuldig. Ja. Das war wichtig, ja. In 4. Mose 35, Vers 25, da heißt es nochmal was ganz Interessantes. Da heißt es, Ne, 4. Mose 35 bis 25. Also da geht es um die Zufluchtsstätte und die Gemeinde soll den Totschläger erretten aus der Hand des Bluträchers und soll ihn zurückbringen lassen zu der Freistadt, dahin er geflohen war. Und er soll dort bleiben, bis der hohe Priester stirbt, den man mit dem heiligen Öl gesalbt hat. Ist euch das schon mal aufgefallen? Derjenige, der als Totschläger in der Freistadt leben musste, war so lange an diese Stadt gebunden, bis der hohe Priester stirbt. Was bedeutet das? Gleich noch sehen, ja, was? Denkt mal drüber nach, ja. Ich möchte zum Schluss kommen. Was sagte Jesus in der Bergpredigt? Jesus verschärfte das Gebot, indem er schon auf unsere Gedanken und Aussprache erweiterte. Wenn du in Gedanken oder in Worten jemand den Tod wünschst und gegen ihn zürnst, dann bist du auch schon schuldig geworden an diesem Gebot. Ja, so heißt, so steht das ja in der Bergpredigt. Und in 1. Johannes 3, Vers 15 heißt es, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Menschenmörder und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Da fragt man sich, wer ist da nicht von uns schon Übertreter geworden an diesem Gebot? Noch einen anderen Aspekt. Eine Unterlassung der Warnung kann auch als Schuldhaftigkeit werden. In Hesekiel Kapitel 3, Vers 18 heißt es, wenn ich also zu den Schuldigen sage, du musst sterben und du hast ihn nicht gewarnt, ihn nicht von seinen schlimmen Wegen abgebracht, du hast ihm nichts gesagt, um sein Leben zu retten, dann wird er zwar sterben, wie er es verdient hat, aber dich ziehe ich für seinen Tod zur Rechenschaft. Also das wäre noch ein weiterer Aspekt, ja. Wenn wir nicht die Menschen warnen, die auf dem Irrweg sind, die auf dem falschen Weg sind, die sich entfernen von Gott, ja, dann machen wir uns auch schuldig, ja. Du sollst aber Leben verbreiten. Das ist unsere Aufgabe als Gläubige. In 2. Korinther 2, Vers 16 heißt es, den einen ein Geruch des Todes zum Tode, den anderen aber ein Geruch des Lebens zum Leben. Und wer ist hierzu tüchtig? Ja, sind wir ein Geruch des Todes zum Tode und den anderen ein Geruch des Lebens zum Leben? Was bezeugen wir? Was sehen die Menschen durch uns? Ich möchte zum Schluss kommen. Wenn es hier heißt, dass du merkst, du bist schuldig geworden, weil du jemanden in Gedanken umbringen wolltest oder weil du unterlassene Hilfeleistung nicht getan hast oder weil du innerlich Groll und Ärger gegen jemanden schürst. Was sagt die Bibel dann? Dann fliehe in die Freistadt. Und wie lange musst du dort bleiben? Bis zum Tod des hohen Priesters. Und wer ist dein hoher Priester? Jesus Christus. Jesus Christus, er ist bereits gestorben. Also bekommst du von ihm erneut die Freiheit geschenkt. Ja, das wünsche ich dir, dass auch wenn du bei einem dieser oder bei diesem Gebot schuldig geworden bist, wenn du dich da überführt siehst, wir haben jemand, der an unserer Stelle gestorben ist. Der Sünde sollte ist der Tod, aber die Gnade Gottes ist das ewige Leben in Jesus Christus. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute auch dann noch das Mahl des Herrn zusammen feiern können. Das ist doch die Verbindung. Ja? Wir sind eigentlich alle des Todes schuldig, aber wir haben einen Fürsprecher, einen hohen Priester, der für uns gestorben ist, der die Schuld für uns bezahlt hat. Amen.